Und damit ein recht herzliches Willkommen zum Qualifontag hier beim Motorsportmagazin.com. Mein Name ist Tom Rosenberger und ich habe mich mit unserem MSM Junior Nachwuchsfahrer Samuel Marton, der hat übrigens bei uns auch einen Vertrag für das kommende Jahr, zusammengetan, um mal ein kleines bisschen über das heutige Qualifying zu sprechen. Servus Samuel, wie geht's dir?
Servus, einen schönen Abend. Ich bin zurück aus meiner privaten, persönlichen Sommerpause und freue mich jetzt über diesen tollen Tag hier in Zandvoort zu sprechen.
Mit Batterien Ihnen, hast du gut Herr aufgeladen?
Rosenberger. Die Batterien sind wirklich gut aufgeladen, mein Akku, aber wir sind ja nicht in der Formel E, sondern in der Formel 1. Also lass uns hier über den richtigen Motorsport sprechen.
Bevor es zum Qualifying ging, nur noch der Förmlichkeit halber, gab es noch ein FP3, war jetzt nicht allzu spannend, als Sieger ging da Charles Leclerc vor, zweiter George Russell, dritter. Dann aber der am Freitag mehr oder weniger totgesagt wurde, Max Verstappen. Also gutes Recovery, knapp 1,5 Zehntel hinter dem führenden Leclerc. Also im FP3 hat er sich schon zurückgemeldet, hat dann auch später im Interview gesagt, dass sie über Nacht das Auto sehr, sehr radikal umgebaut haben, viele Änderungen gemacht. Und ein weiterer Trend hat sich fortgesetzt, und zwar Alfa Romeo. Auch da lief es im Training sowohl Freitag als auch Samstag überhaupt nicht. Ich glaube, ungefähr erst nach 30 Minuten konnten die aus der Box rausfahren mit beiden Autos. Also da lief es wirklich überhaupt nicht. Weiterhin, was noch im FP3 ganz gut war, Mick Schumacher, P9, vor Kevin Magnussen gelandet, P11, also gute Voraussetzung fürs Qualifying. Ob es dann geklappt hat, das hören wir gleich. McLaren, Freitag stark, Samstag im Training nicht ganz so gut. Gestern FP1 und 2 noch in den Top 10, das Gegenteil im FP3, Daniel Ricciardo wurde, glaube ich, 17. Korrigiere mich, Samuel, wenn ich da falsch liege.
Na, es müsste ungefähr so sein. Also sehr weit vorne hin, war nicht, ne?
Auf keinen Fall. Und eben Max Verstappen, der sehr, sehr viel geändert hat. Und dann kamen wir zum Qualifying. Wie lief es da ab, Samuel?
Ja, Qualifying. Ja, es war ein gutes Qualifying. Wir haben ein sehr enges Qualifying erlebt und natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung aus dem Q3, aus dem FP3 heraus, Entschuldigung, dass Verstappen da durchaus wieder zurück ist, muss man sagen. Es war natürlich noch eine gewisse Unsicherheit da und für mich besonders bitter, denn ich habe unseren internen Kick-Tipp noch geändert gehabt, weil ich gedacht habe, ja, Verstappen ist zurück, aber für die Pole wird es trotzdem nicht reichen. Ich hatte Verstappen davor auf die 1 getippt, danach habe ich es noch eine Minute vor Beginn des Qualifyings auf die 2 gesetzt und Leclerc stattdessen auf die 1. Es war dann leider ein großer Fehler, aber wir haben ein wirklich schönes Qualifying gesehen, ein enges Qualifying zwischen den beiden Teams und am Ende hat sich Max Verstappen die Krone da aufgesetzt im Qualifying, hat sich die Pole Position geholt vor Leclerc, Sainz, Hamilton, Perez und Russell.
Ja, es war super, super eng, vor allem zwischen Verstappen und Leclerc. Zu Mercedes kommen wir gleich. Also im letzten Run dann um ein paar, nicht mal Zehntel, ein paar Hundertstel, eine Handvoll Tausendstel vielleicht, sich gegen Leclerc da durchgesetzt in diesem spannenden Krimi. Also es war wirklich super viel drin. Carlos Sainz ein Stückchen dahinter. Aber auch eigentlich hätte Mercedes in Form vor allem von Lewis Hamilton eigentlich um die Pole theoretisch noch ein Wörtchen mitsprechen können, vor allem wenn man den Worten von Toto Wolff schenken glaubt. Aber warum hat es denn da für Hamilton nicht für die Pole gereicht, sagen wir?
Ja, Pole finde ich generell ein bisschen weit gegriffen. Bei Mercedes ist ja immer ein Hin und Her, bei jedem Wochenende wird es dieses Mal besser laufen, aber man hat bei Mercedes schon durchblicken lassen, dass man mittlerweile durchaus besser abschätzen kann, ob es das Wochenende gut läuft oder nicht läuft. Das war ja zu anderen Zeitpunkten der Saison ja noch ganz anders. Da hat man erwartet, dass es gut läuft und dann lief es doch nicht gut oder man hat erwartet, dass es schlechter laufen sollte und dann lief es doch viel besser. Aber mittlerweile, man ist in das Wochenende mit Erwartungshandel reingegangen, dass es gut laufen könnte und bis jetzt sieht es auch so aus. Pole finde ich jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber warum hat es nicht gereicht? Ja, am Ende des Tages würde Hamilton sagen, das war der Fehler vom Perez, der da vorne, oder er ist ja zum Zeitpunkt des Q3s am Ende, da, wo alle ihre letzten Runden gedreht haben, hat Perez quasi sich auf der Strecke vor den beiden Mercedes-Piloten bewegt. Also vor Hamilton und vor Russell hat sich dort gedreht, eine gelbe Flagge ausgelöst und damit war die Runde von Hamilton dahin, der sich durchaus verbessert hätte. Also der wäre definitiv eine bessere Zeit gedreht, aber Perez in dem Fall, aber für die Pole hat es nicht gereicht.
Also bis er an Perez vorbeiging, also auf der Strecke wirklich in den Bereich der gelben Flagge kam, war Hamilton tatsächlich ungefähr eine Zehntel eben hinter Verstappen. Und er hat dann im Interview, Hamilton war selber sehr glücklich und hat sich jetzt wenig beeinflussen lassen, von wegen, es hat nicht für die Pole Position gereicht. Er war sehr, sehr zufrieden, dass das Auto wieder da war, wo es eben in Spa nicht war. Ganz interessant war eben, dass Toto Wolff ganz klar gesagt hat, wir waren ungefähr ein Zehntel dahinter und hätten auf jeden Fall um die Pole kämpfen können. Trotzdem war sowohl Hamilton als auch Toto Wolff sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, haben aus den Fehlern aus Spa gelernt und haben betont, dass sie sich jetzt auf morgen freuen. Und natürlich, vielleicht vom Ergebnis hätte es noch ein bisschen besser laufen können, wäre eben dieser Perez-Dreh nicht da gewesen. Ich hätte mich auch schwer getan, wirklich zu glauben, dass es um die Pole gegangen wäre bei Hamilton, aber wenn wir den Worten von Toto Wolff mal glauben können, schenken wollen, dann hätte er zumindest darum kämpfen können.
Aber sie sind durchaus näher dran. Also
ja,
man muss festhalten, Russell und Hamilton sind dieses Wochenende definitiv wieder näher dran als noch vor einer Woche in Spa, wo man 1,8 Sekunden hinter der Pole lag, aber man hat sich zu, bis auf das FP1, wo man glaube ich erst und zweiter war, jetzt im Qualifying nicht wirklich ganz vorne sich bewegt und um die Pole gekämpft, deswegen ist es ein bisschen weit hergeholt. Und wir können auch nicht, es ist immer viel Spekulation zu sagen, was wäre passiert, wenn jetzt diese Dreher nicht passiert wäre. Er hätte seine Zeit verbessert, genau. Aber Pole.
Wissen wir nicht. Ja, also wäre schon, wahrscheinlich wären es schon ein, zwei Zehntel dahinter gewesen, so fehlen ihm knapp drei Zehntel, weil er die letzte Runde eben nicht fahren konnte. Ganz kurz noch zu Max Verstappen, da lief es ja wirklich am Freitag überhaupt nicht. Der hat ja schon gesagt, über die Nacht haben wir das Auto eigentlich, ja, ich würde sagen, fast grundlegend umgebaut. FP3 war er schon dann deutlich zufriedener und haben zum Qualifying nochmal ein bisschen was geändert. Also da wirklich großen Respekt, eigentlich quasi mit nur einer Trainingseinheit, wenn man es mal überspitzt sagen will, dann trotzdem auf die Pole geschafft. Also Mega-Leistung von Verstappen, wie sie da sich nochmal recovered haben nach dem Katastrophenfreitag. Ferrari, besser, natürlich, aber nicht die Pole, Samuel. Was ist deine Meinung zu Ferrari, Leclerc und Sainz?
Ja, man hat natürlich irgendwo, sieht man sich, glaube ich, doch bestätigt darin, das hat man auch nach dem Qualifying gesehen, bei den Interviews auch mit Leclerc, man ist nicht da, wo man letztes Wochenende war. Man ist wieder deutlich näher dran an Red Bull und hat auch um die Pole gekämpft. Der Leclerc hat da ja wirklich eine starke Runde gedreht am Ende. Es hätte durchaus für die Pole reichen können, hätte Verstappen nicht seinen typischen Move ausgepackt und sich doch noch wenige Tausendstel die Pole gesichert. Also es waren ja am Ende, glaube ich, 20.000stel, also nicht viel.
Ich glaube sogar 18, ich weiß es. Also auf jeden Fall super knapp, können wir uns drauf einigen.
Unfassbar knapp. Aber bei Ferrari weiß man jetzt gut, das war letztes Wochenende doch, und wie sie es auch gesagt hatten, eine Eintagsfliege. Und ja. Man ist doch durchaus näher dran. Und schauen wir mal, was im Rennen dann passiert. Ne? Aber der Weg zur Kurve 1 ist nicht lang. Aber wenn sie es irgendwo probieren wollen, dann wahrscheinlich am Start. Ne? Weil das Rennen, wir wissen, Zandvoort ist keine Strecke, wo man besonders gut überholen kann. Aber an sich muss man aus reiner Ferrari-Sicht sagen, man muss positiv denken, weil es war P2 und P3 und es ist definitiv ein gutes Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, wie nah man dran war jetzt an Verstappen.
A, war man super nah dran, B, hat man den strategischen Vorteil, wenn man eben dann einen reinholen kann und den anderen noch draußen lassen kann, um Max zu attackieren. Also da hat man auf jeden Fall einen Vorteil. Für Leclerc war es halt, ja, ich möchte nicht sagen doppelt bitter, aber wenn du halt in zwei von drei Sektoren Purple bist in deiner Runde und dann trotzdem nicht P1, dann hat das halt so einen leichten faden Beigeschmack. Vor allem, es sah ja eigentlich in Q1 und Q2 noch gar nicht danach aus, als könnte Ferrari wirklich um die Pole fahren. Also Q1 und Q2 lief es gar nicht so gut, da war schon ein gutes Stück weg. Leclerc konnte sich auch selber gar nicht genau erklären, wo die Pace dann plötzlich im Q3 da war, hatte dann ja, so ein bisschen spekuliert und meinte, gut, wir haben im Q3 eine andere Warm-Up-Lab ausprobiert, ein bisschen andere Herangehensweise, vielleicht lag es daran, glauben wir ihm jetzt einfach mal, aber er kann auf jeden Fall froh sein, dass es im Q3 eben rechtzeitig nochmal alles zusammenbringen könnte, auch Carlos Sainz hat sich da ähnlich geäußert, war überrascht, dass im Q3 plötzlich die Pace wieder da war. Was wir noch interessant haben, Leclerc hatte einen, ich würde jetzt nicht sagen größeren, aber einen mittelgroßen Fehler in seiner finalen Runde in Turn 10 drin und hat dann auch ganz klar gesagt, also er hat es nicht wortwörtlich in den Mund genommen, aber zwischen den Zeilen hat er so durchblicken lassen, ja, hätte ich den Fehler da nicht gemacht, dann hätte ich die Pole wohl bekommen, also ziemlich bitter für Charles Leclerc, aber es war fürs Rennen doch sehr optimistisch.
Aber so ein typischer Ferrari-Move wieder, wahrscheinlich, aber gut, wie gesagt, hätte Henriette oder hätte Fahrradkette. Es ist wäre schwierig gewesen zu sagen. Natürlich musst du eine perfekte Runde abliefern, wenn du auf die Pole fahren willst, vor allem wenn Zandvoort da ist. Verstappen mit der unglaublichen Unterstützung, mit dem unglaublichen Rückenwind, der hat schon dort die Pole geholt und ja, auch unter großem Druck und der kann das einfach. Der Verstappen weiß es, was es bedeutet, unter Druck zu fahren, mit Druck umzugehen, Das hat er letztes Jahr die ganze Saison gemacht. Und was Leclerc, der jetzt dieses Jahr mal wieder nach 2019 zuletzt war es ja, um Siege fahren kann, der muss das wieder ein bisschen lernen. Und da dürfen solche Fehler nicht passieren. Und man muss auch sagen, dass Verstappen zum Anfang der vergangenen Saison hat er auch einige Schnitzer sich erlaubt. Und wahrscheinlich ist jetzt das Gleiche mit Leclerc, auch wenn man das nicht vergleichen kann, weil Leclerc hat mit dem WM-Kampf absolut nichts mehr zu tun aktuell. Aber man will ja trotzdem die Saison gut abschließen. Man hat ja trotzdem mit Mercedes, die da so ein bisschen im Nacken sitzen.
Aber ja. Also Charles Leclerc, ganz klar, hat die Pole-Position verfehlt und startet jetzt auf der schmutzigen Seite. Warum ist das so relevant? Wir sehen ja super viel Feinstaub, eben auch Grund, weil auch Sandford direkt am Meer liegt, die Strecke, und auch der ganze Gravel, der ganze Dreck, der dann auf die Strecke gespült wird. Und das ist eben so, dass die Ideallinie durch die Autos eben durchgehend relativ trocken, ich glaube gesaugt, ist das richtige Wort, wird. Das heißt, auf der Ideallinie hat man keine so Probleme, was jetzt Dreck angeht. Aber sobald du die Ideallinie eben verlässt, wird es doch schon ziemlich schwierig. Da kommen wir auch später noch dazu, wenn es um Sebastian Vettel geht. Und das heißt, wenn man eben von Position 2, 4, 6 und so weiter startet, ist man auf der schmutzigen Seite. Das heißt, wir könnten da eventuell das Problem haben, dass man am Start wohl einen großen Nachteil hat, oder Samuel?
Jein. An sich ist die schmutzige Seite, hat man ja überall an jedem Kurs irgendwo, weil es natürlich eine Ideallinie gibt und dort steht dann halt im Endeffekt der Pole-Setter. Aber klar, man sagt immer, man kommt da vielleicht schlechter weg, weil die Stelle schmutziger ist, aber man muss dazu sagen, der Weg zu Kurve 1 ist nicht lang. Das ist wirklich, da kommt es wirklich darauf an, am Ende des Tages, ja, genau, da wird es nichts mit heranbeschleunigen und Windschatten und dann kurz vor der Kurve stichst du innen rein, sondern da muss der Start einfach sitzen, und beim anderen, wenn du davon profitieren möchtest, da muss er eben nicht sitzen. Da muss er in die Hose gehen und dann hast du eine Chance, da vorbeizugehen in Sachen Leclerc und Verstappen, also aus deren Sicht. Aber jetzt, ich glaube nicht, dass jetzt die schmutzige Seite den großen Unterschied machen wird.
Ich glaube auch, auf anderen Strecken wird er größer sein, einfach aufgrund der längeren Gerade bis zur Kurve. Das sieht auch Carlos Sainz so. Der sagt, ja, der Dreck ist da zwar relativ stark in Sandford, aber das Ganze wird so ein bisschen kaschiert dadurch, dass der Turn 1 eben so schnell kommt.
Verzeiht dann vielleicht auch noch feine Fehler. Also Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal dazwischen funke. Das verzeiht auch feine Fehler, weil du quasi nicht wirklich den besseren Start hast, und wenn dein Start ein bisschen schwächer ist, dann verzeiht es, dass die Kurve so nah, die erste Kurve so nah quasi vom Startpunkt weg ist. Also
definitiv. Ja. Das kann da ein bisschen nachsichtig sein mit den Leuten, die am Start etwas später ans Gas gehen, aber verspricht dann auch gleichzeitig, vor allem mit dieser Kurve, ein super spannender Turn 1 beim Start. Also das wird sehr, sehr schwierig, ob da alle Autos heil durchkommen. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber wir müssen noch ein paar Qualifying-Teilnehmer abhaken. Und zum anderen auch George Russell. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber da habe ich mir danach sein Interview durchgehört. Und da sagte er, Qualifying was my worst session of the weekend. Na, P5, okay, knapp hinter Hamilton, gar nicht so schlecht. Aber er war wirklich super unzufrieden, hat da explizit nochmal herausgehoben, mein Q2 war wirklich unfassbar schlecht. Am Ende wurde auch seine Stellerunde von Perez gekillt, hätte es wahrscheinlich für P4 noch gereicht. Aber wir wissen alle, die Stärke vom Mercedes, egal ob Russell oder Hamilton, die ist nicht im Qualifying, die ist nicht samstags, sondern die ist sonntags.
Absolut. Und das zieht sich durch die ganze Saison. Mercedes, das ist so ein Rennmonster irgendwo. Ja, die können im Qualifying noch so weit weg sein, im Rennen sind sie dann doch viel stärker. Und deswegen wird das morgen ganz spannend sein, auch wenn ich ein bisschen daran zweifle, dass sie sehr weit nach vorne kommen, weil es halt dann doch ein Kurs ist, wo du einfach sehr schwer überholen kannst. Gut, wir haben die neuen Autos diese Saison und wir haben eine neue DRS-Zone. Genau. Deswegen kann es durchaus leichter werden und durchaus was drin sein. Wie gesagt, wenn die Pace im Rennen stimmt, und ich glaube, dass es die Longruns bei Mercedes sahen ja auch super aus. Deswegen.
Ja, definitiv.
Da muss man die auf jeden Fall am Zettel haben. Aber wie gesagt, es wird davon abhängen, wie gut kann man überholen. Und dann werden wir mehr wissen. Und ich traue es denen schon zu, auf jeden Fall. Aber es wird schwierig, da jetzt ganz große Sprünge zu machen, wahrscheinlich.
Ferrari hat schon sowohl in Worten von Carlos Sainz als auch Charles Leclerc auf jeden Fall Mercedes im Auge, was die Race Pace angeht. Und auf jeden Fall sehen sie als Konkurrenten an. Aber Charles Leclerc meinte auch, vor allem mit der Track Position, die wir haben, sollte, wenn alles perfekt läuft, was aber bei Ferrari sehr, sehr selten der Fall ist, sollte Ferrari ein Stück weiter vor Mercedes landen. Aber die Frage ist halt, ob es auch wirklich so perfekt laufen wird. Dann haben wir noch zwei Deutsche. Ich habe es gestern schon Flo gefragt, Samuel, mit wem willst du anfangen? Mit dem Alten oder mit dem Jungen?
Ich glaube, wir fangen da mal mit dem Jungen an.
Mit dem Jungen. Mick Schumacher. Es hat sich das ganze Wochenende schon angebahnt. FP1, 2 und 3 schneller als Kevin Magnussen. Und im Q1 sah es dann eigentlich schon wieder so aus, als wäre die ganze Euphorie weg. Bis vom letzten Run war er, glaube ich, 19. Magnussen irgendwie 14. Und ich dachte schon wieder, ja, das da wird wieder nichts. Aber im letzten Run sehr, sehr starkes Recover und noch für Q2 qualifiziert, wohingegen Kevin Magnussen im Q1 schon raus war. Und tatsächlich hat er auch den Sprung aus Q2 in Q3 gemacht. Also richtig stark von Mick Schumacher im Q3 dann davon profitiert, dass Lance Stroll gar nicht raus konnte. Und durch den Abflug von Sergio Perez konnte sich Yuki Tsunoda nicht mehr verbessern. Damit startet Mick Schumacher morgen mindestens mal von Platz 8. Warum mindestens, Samuel? Dann hat er nicht aufgepasst. Mindestens, weil auf Platz 7 Lando Norris geparkt.
Aber nee. Wieso, weil, da sage ich jetzt nicht unrecht, wieso, weil Norris hat seine Strafe schon bekommen. Der wird jetzt von P7 starten, der hat schon eine Strafe bekommen und zwar hat er verstoßen gegen Paragraph Artikel 34,14, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, einen Moment, muss ich mal nachschauen. Genau, 34,14a des sportlichen Reglements. 5.000 Euro hat das Team als Strafe bekommen. Und für den Unsafe Release im Q1. Und damit hat sich die Sache erledigt, also wird vom P7 starten. Aber P8.
P8 zumindest.
Für Schumi. Soll
Schumis Leistung gar nicht schmälern. Also da waren die Informationen noch nicht zu mir durchgedrungen. Aber trotzdem, Mick Schumacher startet morgen von P8 sehr, sehr stark. Hat sich danach auch sehr zufrieden geäußert. Gefreut, schön wieder da zu sein, wo wir schon in Österreich waren. Und hat auch ehrlich gesagt nicht so wirklich erwartet, dass es so weit geht. Er hat eigentlich safe mit dem Q2 ausgerechnet. Gestern hat er noch im Interview gesagt, ich hoffe auf Q3, war sich aber nicht wirklich optimistisch. Aber meinte auch, sie haben eigentlich am Setup gar nicht so viel gemacht. Also ein sehr, sehr von Freitagmittag bis zum Qualifying sehr, sehr zufriedenstellendes und flüssig laufendes Wochenende bei Mick Schumacher. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er sich morgen in den Punkten halten kann. Was denkst du?
Ja, also man weiß ja, dass der Kurs in Zandvoort dem Haas durchaus besser liegt als jetzt Spa, wo man da wirklich völlig von der Partie war. Und das hat Schumacher jetzt gezeigt. Magnussen hatte da so seine eigenen Probleme, warum es dann auch nicht gereicht hat im Endeffekt. Aber Schumacher wirklich stark und ich glaube auch, wie gesagt, dieses Low-Downforce-Paket beziehungsweise diese Low-Downforce-Strecke liegt dem Bolin da vom Schumi deutlich besser als wie gesagt, andere Kursen. Deshalb ist er da auch zurecht und er hat auch einen guten Job gemacht im Qualifying, hat das gut durchgezogen, hat auch keine großen Fehler gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass er im Rennen sich da vorne halten kann. Man muss sagen, bisher in der Saison, wenn sie weit vorne gestartet sind, sah es oft so aus, dass es dann eher nach hinten ging, dass man nicht so diese Pace halten konnte. Aber ich glaube durchaus, dass er das schaffen kann. Also da ist ein Punkt mindestens, ist da definitiv drin. Muss man einfach sagen, nach dem heutigen Tag. Also
definitiv.
Und man muss auch sagen, und da muss ich nochmal auf den Perez zu sprechen kommen, dass der Magnussen Achter ist, hat er auch dem Perez zu verdanken, weil er nämlich Tsunoda davor abgehalten hat, sich zu verbessern. Und der war nämlich auf dem besten Weg, eben sich die achte Position zu holen, die dann am Ende Schumacher hatte, war schneller als Schumacher in Sektor 1 und Sektor 2. In Sektor 3 gab es ja den Abflug von Perez und dementsprechend keine Verbesserung. Also da muss sich der Schumacher auch ein bisschen beim Perez bedanken für den Abflug. Also der hat nicht nur geschadet, wie im Falle von Hamilton, sondern er hat auch anderen geholfen. Also ziemlich spannend.
Eine Anmerkung noch, du meintest jetzt, der Haas ist besonders auf Low-Downforce-Strecken stark. Ich glaube, du meintest High-Downforce-Strecken.
Ah, High-Downforce, ich bitte um Entschuldigung. Ich meine natürlich Strecken, wo quasi viel Abtrieb besonders wichtig ist und das ist Zandvoort auf jeden Fall. Die Geraden sind dort nicht so lang. Also.
Definitiv. Dann müssen wir leider auch zu etwas negativen Nachrichten kommen, wenn wir um den zweiten Deutschen im Formel 1 Grid sprechen. Das ist Sebastian Vettel. Gestern am Freitag sahen die Long Runs schon, ich würde fast sagen, erschreckend aus. Ich habe gestern noch mit Flo gemeint, das kann ja nicht echt sein. Dann heute Morgen früh kam dann die Long Run-Analyse von Flo raus. Er war bis zu eine Sekunde langsamer als Lance Stroll im Long Run. Hat auch gemeint, ich war mit dem Fahrgefühl wirklich überhaupt nicht zufrieden. Dann im Q1 war eigentlich auch eine Verbesserungsrunde, aber was ist dann passiert, Flo? Samuel.
Ja gut, der Flo, der sitzt jetzt hier nicht hier, wie gestern. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Move, den McLaren mal gemacht hat mit Ricciardo am Boxenfunk, wo er irgendwas gemeint hat, der Ingenieur zu Ricciardo und am Ende Carlos gesagt hat. Aber es war dann halt nicht mehr der Carlos, sondern schon der Daniel. Aber nee, Vettel, ja, der hat ein bisschen gelitten unter seinem Teamkollegen. Jetzt nicht nur, dass der Stroll da ins Q3 vorgefahren ist, dort dann aufgrund von technischen Problemen leider nicht mehr fahren konnte. Allerdings hat er insofern Vettel so ein bisschen das Qualifying versaut, indem er quasi vor Kurve 13, also die vorletzte Kurve, die Strecke verlassen hat oder im Bereich der Kurve und damit quasi die Strecke verschmutzt hat. Ja, es ist Kurve 13, sehe ich gerade. Und das ist auch die Stelle, wo dann Vettel wenig später, erstmal Ricciardo, ne? Also Ricciardo hat ja auch kein besonders gutes Qualifying gehabt, aber weil eben dort die Strecke verschmutzt war, hat das gesehen, er hat doch diesen so quasi Nebel gesehen, ist deshalb ein bisschen runtergegangen vom Gas oder hat deshalb nicht die Runde so zu Ende bringen können, der Ricciardo, und ist deshalb auch nur 17er geworden. Und Vettel hat ein ähnliches Schicksal, der ist ein bisschen später zur selben Kurve gekommen und weil es dort eben nicht ganz so sauber war und der Grip dementsprechend nicht da war, hat er in Kurve 13 im Ausgang quasi die Strecke verlassen ins Kies und damit war die Geschichte erledigt. Und damit konnte er sich nicht verbessern und P19 und ja, ein bisschen ein knüppelharter Nusskuchen für den Vettel in dem Fall.
Ein knüppelharter Nusskuchen. Was wäre das für ein genialer Folgentitel? Ja, also Sebastian Vettel so ein bisschen vom eigenen Teamkollegen eliminiert, aber das ändert nichts daran, dass...
Ja, ich meine, es ist zwar vielleicht... Ich will jetzt nicht sagen, es ist Strolls alleine geschuldet. Das will man jetzt auch nicht sagen.
Nein.
Aber es hat definitiv dazu geführt.
Es ändert auch nichts daran, dass Sebastian Vettel schon das ganze Wochenende deutlich langsamer als Lance Stroll war. Also sowohl im Training auf den Qualifying-Simulationen als auch im Long Run war er einfach nicht bei der Musik, die Lance Stroll gespielt hat. Deswegen, so wirklich rosig sieht es dann für morgen auch nicht aus. Also natürlich, klar, hoffen, aber müssen auch realistisch sein. Ich glaube, für Sebastian Vettel, der wird morgen keine Bäume ausreißen können. Hm. Genauso wie unser australischer Freund im Papaya-roten Anzug, und wir meinen nicht Oscar Piastri, sondern Daniel Ricciardo. Enttäuschendes Qualifying, oder?
Ja, furchtbar. Vor allem, wenn man bedenkt, wo der quasi war am Anfang des Wochenendes. Also gestern sah es ja super aus wie McLaren und war sich beiden im FP1 und im FP2 war jeweils in den Top 10. Ich glaube, im FP1 Sechster, dann Zehnter im Zweiten. Und im Dritten sah es dann für McLaren wieder nicht so gut aus, aber gut. Wie viel will man daraus quasi hernehmen oder was will man daraus lesen? Im Qualifying sieht man dann die wahre Performance und da war ja McLaren eigentlich wieder da mit Lando Norris. Also man hat dort die Erwartungen definitiv erfüllt. Bei Ricciardo war es wieder Pech. Ich glaube schon ein bisschen. Natürlich, dass es dann die vorletzte Kurve ist, ist natürlich besonders bitter. Aber es kommt halt einfach nicht zusammen beim Ricciardo. Ne? Also es ist halt wirklich, wie hat Oliver Kahn mal gesagt, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße.
Wenn es scheiße läuft, läuft scheiße. Du hast jetzt alles gesagt über Ricciardo, aber du hast nicht gesagt, wie viel der geworden ist.
17.
17. Das noch zur Förmlichkeit. Im Q1 ausgeschieden, Daniel Ricciardo wohnt gegen Lando Norris, es bis ins Q3 geschafft hat, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre. Also sehr, sehr bitter für McLaren, beziehungsweise für die eine Boxenhälfte von McLaren, Daniel Ricciardo. Ich habe so ein bisschen gehofft auf den, ja, im Fußball würde man sagen, den Absteigereffekt. Also es ist ja öfters mal so, dass man dann sieht, wenn ein Team schon abgestiegen ist, wenn schon alles besiegelt ist, dass sie auf einmal dann sehr befreit aufspielen können und dass sie auf einmal wieder plötzlich besser werden, weil dieser Druck so weg ist. Ich habe so schon darauf gesetzt, dass Daniel Ricciardo jetzt allen nochmal zeigt, was er kann. Ich habe es wirklich gehofft. Aber naja, ja, er hat ja morgen noch ein Rennen. Training sah jetzt auch gar nicht so schlecht aus bei McLaren, aber Strecke nicht einfach zu überholen, Platz 17. Naja, Punkte werden, glaube ich, eher unrealistisch.
Mal abgesehen davon, weil du jetzt meintest, der Absteigeffekt hast du es genannt, glaube ich.
Ja.
Er sucht ja noch ein Cockpit für nächstes Jahr, also ein bisschen Druck hat er ja doch noch, ne?
Also. Ja gut, ja, ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, ja, aber klar. Ich glaube, die Cockpit-Diskussion ist dann wieder was für den Stream am Mittwoch. Ja, das ist soweit zum Sportlichen, also nochmal ganz kurz das Ergebnis, so die wichtigsten Punkte. Daniel Ricciardo 17. Sebastian Vettel, enttäuschender 19. Bei Alfa Romeo lief es wieder nicht. Valtteri Bottas nur 16. Der war sehr, sehr enttäuscht nach dem Qualifying. Guan Yu Zhou zumindest geschlagen auf Platz 14. Auch Alpine. Alpine war mager, oder nicht? 12 und 13.
Und das ist halt bitter aus Sicht von McLaren, dass jetzt nur ein Fahrer da vorne haben, der Punkte nach Hause holen kann, weil Ricciardo wird es wahrscheinlich nicht tun. Wobei, wir wissen natürlich nicht, was passiert im Rennen, aber 17. ist jetzt nicht so... ein positives Vorzeichen vor dem Rennen, aber... Alpine natürlich in den Kampf mit McLaren um Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Ein kleiner Rückschlag, wenn man das so nennen möchte, weil wie gesagt, die Punkte werden morgen geholt. Aber nicht ins Q3 zu kommen mit keinem Fahrer, ist für Alpine-Verhältnis ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut, schauen wir mal, was im Rennen passieren.
Auf jeden Fall eines der schlechteren Rennwochenende oder Qualifyings von Alpine bisher. Aber ganz wichtig, am Ende der Jagd werden ja bekanntlich die Hasen gezählt. Noch eine letzte Honorable Mention, und zwar für Yuki Tsunoda. Pierre Gasly geschlagen, ins Q3 eingekommen, sogar wahrscheinlich noch an Mick Schumacher vorbeigezogen, theoretisch auf Platz 8 gewesen, wenn eben nicht der Abflug von Sergio Perez gewesen wäre. Also auch von dem starkes Rennwochenende vom Japaner. Und ich glaube, damit haben wir das Qualifying erstmal soweit durchgekaut, oder?
Absolut, aber mein persönliches Highlight kommt noch. Und zwar die Tauben. Ich glaube, das war's für alle so. Ja, genau, die Pigeons, ja. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben und ich weiß nicht, was die Marshalls da versucht haben, weil als die Strecke, als die Session dann unterbrochen wurde, auch deswegen, oder, nee, das war ja wegen dieser Fackel, aber da waren ja auch die Tauben auf der Strecke und dann lief der da auf den Kurs und hat da versucht, die zu verjagen und die sind dann haben den großen Bogen um ihn gemacht, sind wieder auf die Stelle davor zurückgeflogen und haben wahrscheinlich diese Rasensamen da gefuttert, genau. Ja.
Aber es also war die Tauben auf der Strecke.
Spektakulär. Und die haben sie ja nicht. Die haben sich ja nicht irgendwie beeindrucken lassen von irgendwelchen Formel-1-Bolinen mit plus 200 km/h über die Strecke düsen. Das war für die, das war denen wurscht, würde man in Österreich sagen.
Das war denen egal.
Ja.
Also völlig desinteressiert, da einfach die Saat aus dem Rasen gepickt, die Tauben. Parallel noch die Fackeln, da haben sich auch einige Fahrer dazu geäußert. Ja, gut, was wenig überraschend halt, macht es nicht, ganz einfach. Da haben immer wieder Fans, ich glaube 2-3 Mal in der ganzen Qualifying gab es dann eine rote Flagge, weil irgendwelche Fans solche Rauchfackeln, ich glaube es waren keine wirklichen Bengalos, sondern Rauchfackeln eben auf die Strecke geworfen haben. Natürlich großes Sicherheitsrisiko und vor allem bestrafen die Fans damit einen, und zwar sich selber, denn die wurden dann meines Wissens dann auch des Events verwiesen. Also sehr, sehr unnötig, dass man da an der Stelle diese Sachen auf den Rasen oder auf die Strecke geworfen hat.
Sollte man nicht zu Hause nachmachen. Aber auch nicht auf Formel-1-Kursen, also.
Ja. Definitiv, wir haben, glaube ich, das Qualifying dann endgültig durchgekaut, auch die Tauben und Fackeln. Was gestern von mir noch angesprochen wurde, ist, dass ich so ein bisschen die Funkprobleme prognostiziert habe. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. In Holland gelten andere Gesetze bezüglich der Funkqualität. Das ist vor allem gestern bei Lewis Hamilton aufgefallen, der sich mehrmals in FP1 und 2 beschwert hatte bei seinem Renningenieur, dass er ihn nicht versteht. Gleichzeitig war auch die Dutch Crowd, ziemlich laut. Man ja auch im Fernsehen gehört, dass man durchgehend im Hintergrund die Geräusche von denen hatte. Und es gab immer wieder Probleme, immer wieder standen Fahrer auf ihrer Cooldown-Lap den anderen Autos im Weg, haben sich dann auch beschwert, ich verstehe meinem Renningenieur gar nicht, was er mir sagt. Da habe ich schon gedacht, vor allem im Qualifying bei so einer engen Strecke, bei 20 Autos, die eine Runde setzen wollen, da könnte es auch zu einem totalen Chaos kommen, aber Pustekuchen. Also tatsächlich überhaupt gar keine Probleme oder zumindest nichts Auffälliges geworden, auch in den PKs keine Aussagen dazu. Hat sich dann wohl doch über Nacht klären können, ob man da vielleicht doch nicht vielleicht die Megahertz-Qualität an den Mikrofonen ein bisschen hochgeschaltet hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Glück, dass es da keine weiteren Probleme gab. Und dann bleibt uns nur noch eine Sache, Samuel. Und zwar, dass wir uns jetzt richtig lächerlich machen für morgen, denn wir müssen jetzt predicten die Top 3. Ich habe mich schon gestern richtig, also weißt du, was ich gestern getippt habe? Hamilton P1, Russell P2, Leclerc P3.
Oh mein Gott. Was war denn das? Das war wahrscheinlich nur FP1 geschaut und dann den Tipp abgegeben.
Nee, ich wollte mal was anderes sagen.
Aber es war gar kein so schlechter Tipp, weil die waren ja in beiden Sessions echt stark. Predictions fürs morgige Rennen. Ich würde sagen, der Verstappen holt sich das Ding. Der Leclerc wird Zweiter. Also voll langweilig bis jetzt. Und jetzt muss ich einen spannenden Tipp raushauen. Der Hamilton fährt auf Platz 3. So. Wirklich krass ist es auch nicht, weltbewegend. Aber damit es zumindest eine Verschiebung gibt im Vergleich zum Qualifying-Ergebnis.
Ich wollte tatsächlich genau dasselbe sagen wie du, aber jetzt zwingst du mich ja auf einen Hot-Take. Jetzt muss ich ja auf die Kacke hauen. Also, aber auf der 1 machen wir keine Überraschung. It's going Dutch. Max Verstappen gewinnt das Rennen, aber P2, ich bleibe meiner Linie treu, Lewis Hamilton und P3.
Schumi.
Sebastian Vettel. P3, George Russell. Mercedes wird im Rennen die stärkere Long-Run-Pace haben. Predicte ich jetzt einfach mal. Ferrari macht bestimmt wieder irgendeinen Quatsch. Verlasse ich mich auch mal drauf. Und dann haben wir Max Verstappen vor Lewis Hamilton und George Russell. Das ist meine Prediction. Ich glaube, ich werde mich wieder so schämen nach dem Rennen, was ich da wieder für einen Quatsch
habe. Das werden wir noch sehen.
Gut, sehr, sehr schön. Also auch von den Longrun-Pace kann ich sagen, wir von Flo Niedermeyers Longrun-Analyse kann man sagen, alle drei Top-Teams, also sowohl Mercedes als auch Ferrari sowieso, auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Von Red Bull haben wir ja super wenig gesehen. Die haben ja erst quasi am Samstagmorgen trainieren können, aber auch da, die werden alle auf einem ähnlichen Niveau sein. Ich glaube, jedes der drei Autos, wenn die von Pole starten würden, hätten sie das Potenzial auf jeden Fall zu gewinnen. Die Pace ist bei allen drei da. Es ist ein super spannendes Rennen daher an der Spitze, wenn das Überholen jetzt noch mitmacht. Ich habe richtig, richtig Bock. Und ich glaube, damit ist alles gesagt, oder?
Absolut. Let's
dann
race.
Dann die letzten Worte, die...
Das waren sie. Let's race.
Let's race. Okay. Wir verabschieden uns und hören uns dann morgen wieder im Stream, wenn wir uns darüber kaputt lachen, über unsere Predictions. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch mehr von motorsportmagazin.com haben wollt, schaut mal auf YouTube vorbei, motorsportmagazin.com oder auf YouTube Shorts, TikTok, Instagram oder auf unserer Webseite motorsportmagazin.com für die aktuellsten und besten, definitiv besten Artikel. Samuel, da ist doch bestimmt schon wieder ein Artikel von dir online gekommen, oder?
Ja, über Perez und seinen kuriosen Dreher. Ist
unbedingt
wirklich empfehlenswert. Unbedingt reinschauen, wenn man das Ganze nochmal verstehen möchte. Aber ja, es gut. Kommt von mir noch was auf TikTok.
So, dann so viel kann verabschieden ich wir uns und wünschen noch einen angenehmen Samstag und hören uns morgen wieder zum Rennen. Ciao, ciao.
Servus.